Die Lage der arbeitenden Klasse in England, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Teil 2. Lebensverhältnisse. Die unattraktive Wohnsituation in den Arbeitervierteln bedeutete für das Proletariat gleichzeitig einen herben Einschnitt in der allgemeinen Lebensqualität, die nach heutigen Maßstäben allenfalls mit den Verhältnissen in Ländern der Dritten Welt zu vergleichen ist. Die Situation in den Arbeitervierteln sei mitverantwortlich für katastrophale Gesundheits- und Hygienezustände. Verbunden mit der mangelhaften Versorgung von Kleidung und Nahrung und der aus Wohnungsmangel resultierenden Überbelegung von Wohnraum avancierten die Viertel zu pauperistischen Elendsvierteln. Für Engels stellt sich die Arbeiterklasse der großen Städte in abgestuften Lebenslagen dar. Im günstigsten Fall führe der Arbeiter eine temporär erträgliche Existenz, im schlimmsten drohe bitteres Elend bis zur Obdachlosigkeit und dem Hungertode. Der Durchschnitt liegt aber dem schlimmsten Falle weit näher als dem besten. Engels sieht die Massenarmut als konsequente Folge der Industrialisierung. Tatsächlich wurden arme Bevölkerungsschichten von der Industrialisierung auch angezogen. Die sozialen Missstände der Arbeiterviertel sollten erst mit Aufwerfen der sozialen Frage Ende des 18. Jahrhunderts kritisch betrachtet werden. Während die soziale Frage bereits zu Beginn der industriellen Revolution durch die wachsende Bevölkerung, den Niedergang der alten Gewerbe und das Aufkommen der Fabrikindustrie gestellt wurde, sind es nun die Existenznot der Arbeiter und der ausufernde Pauperismus, die einer Lösung bedürfen. Bedingt durch die Arbeitsbedingungen, Frauen- und Kinderarbeit und insbesondere die Wohnsituation stellte sich die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit von Wohlstand während der industriellen Revolution immer wieder neu. Kritisiert wurden insbesondere die Auflösung sozialer Netze, die schlechten Arbeitsbedingungen, die ungenügende Wohnungssituation, die unzureichende gesellschaftliche Integration der Arbeiter, die Ignoranz der bürgerlichen Öffentlichkeit sowie die Verelendung. Zwar gab es Impulse der Wissenschaft, welche die Situation der Gesellschaft anhand von Fakten und Tatsachen berichten, wie etwa Engels fundiert darstellten, ein konkreter Fragesteller ist jedoch nicht auszumachen. Statt der Frage nach dem Wer muss eher nach dem Woher und Warum gefragt werden. Die Antworten darauf werden im Folgenden dargestellt. Engels machte die soziale Frage später zur Wohnungsfrage, indem er die Ursache für die schlechten Lebensbedingungen der Arbeiter vor allem am schlechten Zustand der Wohnungen und Arbeiterviertel festmacht. Wohnverhältnisse. Die Verhältnisse in den Wohnungen der Armenviertel beschreibt Engels beispielhaft anhand von Polizeiberichten und amtlichen Mitteilungen den äußeren Umständen entsprechend. Die häusliche Einrichtung ist meist auf das Spärlichste beschränkt, zum Teil, weil Möbel und Gegenstände für Geld entäußert werden müssen. Selbst der Besitz eines Bettes oder Tisches sei die Ausnahme. Der Arbeiter selbst besitze so gut wie kein Eigentum. In den meisten Fällen sind die Wohnungen durch den Wohnungsmangel akut überbelegt. Für Dublin zitiert Engels einen Bericht der Inspektoren des Arbeitshauses, wonach im Jahr 1817 in der Barrack Street in 52 Häusern mit 390 Zimmern 1318 Personen und in der George Street und Umgebung in 71 Häusern mit 393 Zimmern 1997 Menschen wohnten. Daraus resultiert eine Belegung von 3 bis 5 Personen pro Zimmer, also etwa einer Familie pro Zimmer. Angesichts der deutlich höheren Belegungen etwa in Glasgow erscheint dies fast human. Für Liverpool benennt Engels die durch den Wohnungsmangel verbreiteten Kellerwohnungen, von denen es allein in Liverpool 7.862 Stück gab. In den engen, dunklen, feuchten und schlecht ventilierten Kellern wohnen etwa 45.000 Menschen. Denjenigen, denen keine feste Unterkunft gegeben war, blieb nur die Unterkunft in einem der Logierhäuser, englisch Lodging Houses, die ebenfalls überbelegt waren. In den niedrigeren Logierhäusern schlafen 10, 12, ja zuweilen 20 Personen von beiden Geschlechtern und jedem Alter in verschiedenen Abstufungen der Nacktheit auf dem Fußboden durcheinander. Diese Wohnstätten sind gewöhnlich so schmutzig, feucht und verfallen, dass kein Mensch sein Pferd darin unterbringen möchte. Die beengte Wohnsituation erschwere gleichzeitig das soziale Zusammenleben. Familienzerrüttungen, häusliche Zwiste und die allgemeine Wohn- und Lebenssituation wirkten auf Eheleute und Kinder im höchsten Grade demoralisierend. Engels bezichtigt Eltern der Vernachlässigung der häuslichen Pflichten und der Kinder, zum einen wegen der Dominanz des Arbeitsalltags, zum anderen durch die genannte Demoralisierung. Kinder, denen in Anbetracht fehlender Rückzugsmöglichkeiten jeglicher Spielraum für persönliche Entfaltung fehle und denen keinerlei Moral vermittelt werde, könnten im Erwachsenenalter erst recht nicht moralisch sein, wie es vom Bourgeois vorausgesetzt werde. Engels schlussfolgert aus den beispielhaften Beobachtungen nicht auf die Gesamtheit der Arbeiter, räumt jedoch ein, dass Tausende von fleißigen und braven Familien, viel braver, viel ehrenwerter als sämtliche Reiche von London, in dieser eines Menschen unwürdigen Lage sich befinden. Ernährung und Kleidung. Mitverantwortlich für die verheerende Situation ist der Mangel an Kleidung und Nahrung, welche wiederum der proletarischen Geldknappheit geschuldet ist. Engels beschreibt die Kleidung der Arbeiter als in sehr schlechtem Zustande. Sie ist von billiger Baumwolle geprägt, deren Beschaffenheit Engels im feuchten englischen Klima als ungeeignet empfindet. Die lumpenartigen, zerschlissenen Kleider loszuwerden, bedeutet für die Arbeiter, minderwertige Neuware einzukaufen, die nur aufs Verkaufen, nicht aufs Tragen gemacht ist und nach 14 Tagen reißt oder fadenscheinig wird. Oftmals bleibe den Arbeitern nichts weiter übrig, als Kleidungsstücke wieder und wieder zu flicken, die oft gar nicht mehr flickfähig sind oder bei denen man vor lauter Flicken die ursprüngliche Farbe gar nicht mehr erkennt. Auf Schuhwerk müsse weitgehend ganz verzichtet werden. Wie bei der Kleidung muss die arbeitende Bevölkerung auch bei der Nahrung mit dem vorlieb nehmen, was der besitzenden Klasse zu schlecht ist. Obwohl in den großen Städten das Beste zur Genüge vorhanden sei, bleibe es für den Arbeiter unerschwinglich. Die Lohnauszahlung der Arbeiter erfolge zudem meist erst Samstagabend, wenn die Märkte bereits von der Mittelklasse leer gekauft wurden. Selbst Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Gemüse, Käse und Fleisch schätzt Engels als alt und schon halb faul ein. Den Arbeitern blieben meist nur die Waren, die bis Samstag um Mitternacht zu Spottpreisen verkauft werden, da sie bis zum darauffolgenden Montag schlecht würden. Was aber um 10 Uhr noch liegen geblieben ist, davon sind 9/10 am Sonntagmorgen nicht mehr genießbar. Und gerade diese Waren bilden den Sonntagstisch der ärmsten Klasse. Besonders die Versorgung mit sensiblen Fleischwaren erweist sich als überaus problematisch. Engels beschreibt anhand von Zeitungsberichten den profitorientierten Handel mit Gammelfleisch. Er berichtet außerdem von Warenfälschungen, etwa durch Zitat eines Berichts im Liverpool Mercury, einer Zeitung der Mittelklasse. Demnach müssen die Arbeiter im Angesicht der Lebensmittelknappheit mit gesalzener Butter rechnen, die für frische verkauft werde. Zucker werde mit gestoßenem Reis und Abfällen von Seifensiedereien vermengt. gemahlener Kaffee und Kakao werde mit feiner brauner Erde vermischt, Teeblätter mit Schlehenblättern und Pfeffer mit Staub von Hülsen. Portwein werde hauptsächlich aus Farbstoffen und Alkohol geradezu fabriziert. Arbeitsverhältnisse. In den Fabriken, wo die Menschen Tag ein, Tag aus ihr Dasein fristen, ergehe es den Arbeitern nicht besser. Sie müssen auf unterstem Lohnniveau arbeiten, da es durch die massive Landflucht ein Überangebot an Arbeitskraft gibt. Dazu kommen unverhältnismäßig lange Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden in Schicht und teilweise auch in Nachtarbeit. Selbst der Sonntag war nicht für alle ein freier Tag. Engels benennt die Situation wie folgt: Die Sklaverei, in der die Bourgeoisie das Proletariat gefesselt hält, kommt nirgends deutlicher ans Tageslicht als im Fabriksystem. Hier hört alle Freiheit rechtlich und faktisch auf. Die Arbeit in den Fabriken wird von den Arbeitern zwar als leicht empfunden, sie sei aber laut Engels eben wegen ihrer Leichtigkeit erschlaffender als irgendeine andere. Das andauernde Stehen bedeute eine Erschlaffung aller Körperkräfte und bringt in deren Gefolge allerlei andere, weniger lokale als generelle Übel hervor. Da die Arbeiter aus Existenzgründen gezwungen seien, jedwede Arbeit anzunehmen, könne es sich der Bourgeois leisten, heute undenkbare Arbeitsbedingungen in Bezug auf die Gesundheit zu stellen, mit entsprechenden Folgen. Engels beschreibt den Arbeitsalltag als despotisch. Der Arbeiter müsste sich genau an die willkürlich aufgestellten Fabrikregeln halten und bei Nichteinhalten mit schärfsten Sanktionen rechnen. Da auch die Frauen Vollzeit in den Fabriken tätig waren, stellt Engels die Frage, was soll da aus den Kindern werden? Engels sieht eine Auflösung der Familie und die Kinder wachsen wild auf wie Unkraut. Die Bourgeoisie wisse die Antwort und schickt die pubertierenden Kinder ebenfalls in die Fabriken. Mit ihren geschickten Händen offenbaren sie Fertigkeiten, die der gewöhnliche Arbeiter nicht bieten könne. Teilweise würden ganze Kinderscharen aus den armen Häusern als Lehrlinge über Jahre hinweg vermietet werden. Die Kinder stünden besonders unter dem Diktat der Aufseher. Engels spricht von Misshandlungen. Gesundheitliche Verfassung. Die schweren körperlichen Tätigkeiten in den Fabriken gingen einher mit gesundheitlichen Langzeitschäden. Der menschliche Körper resignierte unter der physischen und psychischen Belastung im Metallwerk oder der Textilfabrik. Die dauernde aufrechte Stellung, dieser fortwährende mechanische Druck des Oberkörpers auf Rückgrat, Hüften und Beine bringt ganz notwendig die erwähnten Folgen hervor. Berichte der Kommission offenbarten eine ganze Reihe von Beschwerden, so etwa geschwollene Knöchel, varikose Adern oder große hartnäckige Geschwüre an den Schenkeln und Waden. Engels kritisiert außerdem die Luft in den Fabriken. Feucht und warm, meist wärmer als nötig ist und bei nicht sehr guter Ventilation sehr unrein, dumpfig und von geringem Sauerstoffgehalt, angefüllt mit Staub und dem Dunst des Maschinenöls. Die regelmäßigen Temperaturwechsel, etwa nach Feierabend, und mangelnde Möglichkeiten, sich umzukleiden, täten ihr Übriges. Für Frauen zeichnet Engels ein noch schlimmeres Bild. Die Verbildungen werden beim Weibe noch viel ernsthafter. Verformte Becken, teils durch unrichtige Lage und Entwicklung der Beckenknochen selbst, teils durch Verkrümmung des unteren Teils der Wirbelsäule, sind gängig und führen zum Beispiel dazu, dass Fabrikarbeiterinnen schwerer gebären als andere Frauen. Aus den dargestellten Lebensverhältnissen ergibt sich zwangsläufig eine hohe gesundheitliche Belastung für die arbeitende Bevölkerung und damit verbunden eine geringe Lebenserwartung. Engels sieht die mangelhafte Luftzirkulation in den Vierteln und die Tatsache, dass 3,5 Millionen Lungen und 3,5 Hunderttausend Feuer auf 3 bis 4 geographischen Quadratmeilen zusammengedrängt eine ungeheure Menge Sauerstoff verbrauchen, als Ursache für körperliche und geistige Erschlaffung und Niederhaltung der Lebenskraft durch Sauerstoffmangel. Allerdings ist diese Aussage kritisch zu betrachten. Zwar mag das Atmen der zahlreichen Stadtbevölkerung seinen Teil beigetragen haben, das Unwohl der Menschen resultierte aber wohl aus der allgemein schlechten Luft. Engels zieht den Vergleich zur Landbevölkerung, die in einer freien, normalen Atmosphäre und somit gesünder leben als die Stadtbevölkerung. Das Fehlen von Wasser sei weiterhin mitverantwortlich für die gesundheitliche Verfassung der Arbeiter. Röhren würden nur gegen Bezahlung verlegt und die Flüsse so verunreinigt, dass sie zu Reinigkeitszwecken nicht mehr taugen. In dem bereits beim Bau der Viertel zum Großteil bewusst auf Toiletten und Abfallbehälter verzichtet wird, sind die Arbeiter gezwungen, allen Abfall und Kehricht, alles schmutzige Wasser, ja oft allen ekelhaften Unrat und Dünger auf die Straße zu schütten. Der gesundheitliche Zustand der Arbeiter ist für Engels Resultat einer Vielzahl von Faktoren, die alle von einer Unterdrückung des Proletariats ausgehen. Man gibt ihnen feuchte Wohnungen, Kellerlöcher, die von unten, oder Dachkammern, die von oben nicht wasserdicht sind. Man baut ihre Häuser so, dass die dumpfige Luft nicht abziehen kann. Man gibt ihnen schlechte, zerlumpte oder zerlumpende Kleider und schlechte, verfälschte und schwer verdauliche Nahrungsmittel. Man setzt sie den aufregendsten Stimmungswechseln aus. Man hetzt sie ab wie das Wild und lässt sie nicht zur Ruhe und zum ruhigen Lebensgenuss kommen. Man entzieht ihnen alle Genüsse außer dem Geschlechtsgenuss und dem Trunk, arbeitet sie dagegen täglich bis zur gänzlichen Abspannung aller geistigen und physischen Kräfte ab. Es sei ganz folgerichtig, dass die Zustände zu weitreichenden Krankheiten und Epidemien führen müssen. Engels berichtet, dass die Arbeiter häufig von Lungenkrankheiten betroffen seien, die vor allem aus den widrigen Luftverhältnissen in den Vierteln resultierten. Er bemerkt, morgens auffällig vielen schwindsüchtig aussehenden Leuten zu begegnen. Neben der Tuberkulose, anderen Lungenkrankheiten und dem Scharlachfieber sei Typhus weit verbreitet, was die fürchterlichsten Verwüstungen unter den Arbeitern anrichtet. Die Krankheit schwillt regelmäßig zu Epidemien heran. 1842 wurde in Schottland ein Sechstel der gesamten Arbeiterschaft befallen. Engels führt die Anfälligkeit der Arbeiter für die Krankheit unter anderem auf die mangelhafte medizinische Versorgung der ärmeren Bevölkerung zurück. Der Mangel an vollwertigen Lebensmitteln führte bei zahlreichen Menschen zu Verkrüppelungen. Fehlende Vitamine, Nährstoffe und Mineralien führten laut einem Bericht der Kommission zur Verkrümmung des Rückgrats und der Beine. Besonders Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren würden vermehrt an Rachitis erkranken, obwohl Kinder in diesem Alter gewöhnlich nicht mehr der Rachitis unterworfen sind. Arbeiterbewegungen. Für Engels ist die logische Konsequenz der dargelegten Verhältnisse ein Aufbegehren der arbeitenden Klasse. Er spricht vom offenen sozialen Krieg, welchen er als eine Reaktion der Arbeiter auf die Ausbeutung von Seiten der herrschenden Klasse sieht. Die Arbeiter müssen sich also bestreben, aus dieser verlierenden Lage herauszukommen, und dies können sie nicht tun, ohne gegen das Interesse der Bourgeoisie anzukämpfen. Die Bourgeoisie aber verteidigt ihr Interesse mit allen Kräften, die sie durch den Besitz und die ihr zu Gebote stehende Staatsmacht aufzuwenden imstande ist. So wie der Arbeiter sich aus der jetzigen Lage der Dinge herausarbeiten will, wird der Bourgeois sein erklärter Feind. Die Entstehung von Arbeiterbewegungen datiert Engels kurz nach Beginn der industriellen Revolution. Diese teilt er wiederum in drei Phasen ein. Zunächst nennt er das Verbrechen, den individuellen Protest mittels Diebstahls. Diesen bezeichnet Engels als roh sowie unfruchtbar und zu keiner Zeit als den allgemeinen Ausdruck für die öffentliche Meinung der Arbeiter. Die ersten ernstzunehmenden oppositionellen Angriffe auf die Bourgeoisie bestehen laut Engels in den Anfängen der gewaltsamen Proteste und Sabotagen, der Maschinenstürmerei, welche sich gegen das richten, was die Unterdrückung erst ermöglichte, die Maschinen und Fabriken. Jedoch beschreibt Engels diese Proteste nur als vereinzelt und zu lokal, aber vor allem als zu beschränkt, da sie sich ausschließlich gegen eine einzige Seite der jetzigen Verhältnisse richtete. Als klare Konsequenz führt Engels eine nachhaltige Reform der Opposition ins Feld, welche die dritte Phase der Arbeiterbewegung prägte. Dazu half ein Gesetz, welches 1824 verabschiedet wurde und dem Arbeiter das Recht der freien Assoziation, also das Versammlungsrecht, ermöglichte. Das begünstigte die Ausweitung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Verbindungen, welche bis dahin nur im Geheimen agieren und sich somit nicht ausreichend entwickeln konnten. In jeglichen Arbeitszweigen entstanden solche Vereinigungen, die sogenannten Trade Unions. Diese hatten vor allem die Regulierung der Löhne und die Interessen der Arbeiter zum Ziel. Zu deren Einforderung erwies sich die Macht des Streiks als einzige Waffe. So nennt Engels die gemeinsame Opposition gegen willkürliche Lohnkürzungen des Fabrikanten im Zuge des fordernden Wettbewerbs. Engels beschreibt die Geschichte des Aufbegehrens seitens der Trade Unions jedoch in erster Linie als eine lange Reihe von Niederlagen. Diese Streiks sind erst Vorpostenscharmützel, zuweilen auch bedeutendere Gefechte. Sie entscheiden nichts, aber sie sind der sicherste Beweis, dass die entscheidende Schlacht zwischen Proletariat und Bourgeoisie herannaht. In den gewerkschaftlichen Ideen des Chartismus sieht Engels eine vielversprechende Weiterentwicklung bestehender Proteste und damit die Grundlage einer selbstständigen britischen Arbeiterbewegung, die allerdings ebenfalls hinter den Erfordernissen eines modernen Sozialismus zurückbleibe. Der Chartismus trat für die Volkscharte, englisch People's Charter, ein, also für das Gesetz des Proletariats. Er ist als Opposition zur Bourgeoisie zu verstehen und fordert die sechs zentralen Punkte der Volkscharte. Erstens, das allgemeine Stimmrecht für jeden mündigen Mann, der bei gesundem Verstande und keines Verbrechens überführt ist. Zweitens, jährlich zu erneuernde Parlamente. Drittens, Diäten für die Parlamentsmitglieder, damit auch Unbemittelte eine Wahl annehmen können. Viertens, Wahlen durch Ballotage, um Bestechung und Einschüchterung durch die Bourgeoisie zu vermeiden. Fünftens, gleiche Wahldistrikte, um gleich billige Repräsentation zu sichern. Und sechstens, Abschaffung der ohnehin illusorischen ausschließlichen Wählbarkeit derjenigen, die 300 Pfund Sterling in Grundbesitz haben, sodass jeder Wähler auch wählbar ist. Die Wichtigkeit dieser sechs Forderungen stand für Engels außer Frage, so würden diese ausreichen, die Grundfeste der englischen Klassen zu erschüttern. Die Chartisten wollten sie um jeden Preis durchsetzen. Auch der soziale Aspekt der Bewegung des Chartismus, welcher sich in seinem Verständnis als vorwiegend politisch begreift, wird von Engels thematisiert. So ging es nicht ausschließlich um politische Mitbestimmung. Diese sollte vor allem als Mittel dienen, um den wahren Zweck, eine grundlegende Änderung der bestehenden Ordnung, hervorzurufen. Die Startschwierigkeiten der Arbeiterbewegung werden laut Engels durch allgemeine Probleme der neuen Industriegesellschaft ergänzt. So würde das Gesetz von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt größere Veränderungen wie beispielsweise Krisen nicht abfangen können. Doch sind trotz alledem Streiks an der Tagesordnung, was Engels beweist, dass der soziale Krieg England bereits in erstaunlichem Maße erfasst hat. Dies ließe Größeres erwarten, namentlich die bereits formulierte soziale Frage, welche unweigerlich zum sozialen Krieg führe. Rezeption und Nachwirkung. Spätere Einschätzung Engels. Im Vorwort der englischen Ausgabe von 1892 räumte Engels selbst ein, das Werk trage den Stempel der Jugend im Guten wie im Schlechten. Er bemerkte zudem, dass sich der allgemeintheoretische Standpunkt des Buches in philosophischer, ökonomischer und politischer Beziehung sich keineswegs genau deckt mit seinen Ansichten im Jahr 1892, also 47 Jahre nach der Veröffentlichung. Er betonte jedoch, dass der Text in späteren Ausgaben keinerlei Streichungen oder Änderungen erfahren habe, auch nicht in Bezug auf die, laut Engels, nahe bevorstehende soziale Revolution in England, eine Prognose, die er später revidiert hatte. Statt den Text an aktuelle Ereignisse anzupassen, verwies er für die Entwicklung nach 1844 auf den ersten Band des Marx'schen Kapital mit einer ausführlichen Darstellung der Lage der britischen Arbeiterklasse für die Zeit von etwa 1865, das heißt die Zeit, wo die britische industrielle Prosperität ihren Höhepunkt erreichte. Er räumte gleichzeitig ein, einige nicht ganz klare Stellen schärfer gefasst zu haben. Engels stellte im selben Vorwort fest, dass einige Vorhersagen eingetroffen sind, insbesondere jene, dass Engels die Lage der englischen Industrie in naher Zukunft infolge kontinentaler und namentlich amerikanischer Konkurrenz kritisch einschätzte. Obwohl dieser Umstand etwas später zum Tragen kam, so ist er doch wie vorhergesagt eingetroffen. Engels fühlte sich dadurch verpflichtet, das Buch mit dem damaligen Stand der Dinge in Einklang zu bringen. Im Vorwort wird ein Artikel zitiert, der in der Londoner Commonweal vom 1. März 1885 unter dem Titel England 1845 bis 1885 erschienen war. Inhaltliche und methodische Kritik. Spätere Kritiken störten sich vor allem an der Voreingenommenheit Engels. Er war nach England gekommen, um ein Land zu finden, das für die sozialistische Revolution bereit war, und fand es auch. Indem er sich direkt an die arbeitenden Klassen Großbritanniens richtet, wahre er nicht genügend Objektivität. Weiterhin wurde Engels leichtfertiger Umgang mit Prognosen kritisiert. Neben der falschen Prognose einer bevorstehenden Revolution wurden auch die Vorhersagen über einen wachsenden Abgrund zwischen Arm und Reich sowie die Aussage über die Notwendigkeit der Kinderarbeit nicht erfüllt. Auch fachlich wurde Kritik laut, etwa an der romantisierenden Darstellung Engels des vorindustriellen Lebens der Heimarbeiter. Der Marburger Staatswissenschaftler Bruno Hildebrandt kritisierte 1848, dass nicht das Vorhandensein, sondern gerade das Fehlen moderner Fabrikindustrie größte materielle Not bewirke. Zudem wurde Engels vorgehalten, dass er bis über die Ohren in englischen Zeitungen und Büchern vergraben war und auf diese Weise über die Lage der englischen Proletarier berichtete. Dies sei keine Feldforschung im eigentlichen Sinn. Das Wesentliche würde aus einer verhältnismäßig kleinen Dokumentation abgeleitet und es würde dem Leser nicht klar gemacht, inwiefern das Dargestellte auf eigenen Beobachtungen beruhte. Außerdem versah Engels veraltete Angaben nicht mit Daten zur zeitlichen Einordnung, und wo Informationen nur aus zweiter Hand zur Verfügung standen, würde teilweise der Eindruck von Primärquellen erweckt. Engels selbst spricht von einer „ Abkürzung oder Verzerrung des Originals “. Diese Ungenauigkeiten, auch in Bezug auf den Umgang mit statistischen Daten, begründen sich wohl in der Intention Engels, die eher philosophischer denn empirischer Natur war. Tatsächlich existieren entgegen der Vorgabe des Textes zeitgenössische statistische Erhebungen und journalistische Interviews in Bezug auf die damaligen Umstände, welche dem Thema unter wissenschaftlichem Aspekt eher gerecht werden. Jedoch wurde angemerkt, es wäre ein Missverständnis, sie, die Schrift, als wissenschaftliche Monographie zu sehen. Stattdessen sei das Werk eine Kritik dessen, was er Engels beschreibt, eine Anklage. Hier schreibe kein Wissenschaftler, der sein Untersuchungsobjekt kühl sezierte und analysierte, sondern der kommende Homme révolté, der sein J'accuse, ich klage an, mit Überzeugungskraft seinem Publikum entgegenschleuderte. Kritik am Handgemenge. Der zentrale Kritiktypus von Marx und Engels wurde vor allem von Marx in Das Kapital 1867 entwickelt und angewendet. Dessen Besonderheit besteht darin, aus Analyse, Darstellung und Kritik eine methodische Einheit zu formen. In Das Kapital verwendete Marx noch einen weiteren Kritiktypus, dessen Methodik sich in Die Lage der arbeitenden Klasse in England in Grundzügen wiederfindet. Engels erarbeitete dort den Grundstein für eine sogenannte Kritik im Handgemenge oder eine andere Kritik der politischen Ökonomie. Dieser zweite Typus findet sich im Kapital abseits der analytischen Hauptlinien in den Nebenabschnitten und Exkursen, wo Marx illustrieren vor allem aber den Effekt des Erschreckens, des Unverständnisses und des Unglaublichen erzeugen will. Bei dieser Kritik im Handgemenge gehe es nicht darum, ob der Gegner ein Interessanter ist, sondern darum, ihn zu treffen, indem eine spezifische Methode der Zuspitzung mit rhetorischem, performativem Charakter zum Einsatz komme. Ein zentraler Aspekt des Kritiktypus ist, dass Engels die liberale Bourgeoisie aus ihrem eigenen Munde schlagen will, weshalb er besonders auf bürgerliches Material zurückgreift, sei es in Form offizieller Berichte oder wissenschaftlicher Studien. Einerseits, um Glaubwürdigkeit vor dem bürgerlichen Publikum zu erhalten, andererseits, um der Bourgeoisie den Spiegel vorzuhalten. Thematisch verwandte Werke von Marx: Karl Marx, Das Kapital, 1867. Marx greift Engels Ausführungen über die Lage der arbeitenden Klasse auf und stellt deren Entwicklung bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts dar. Karl Marx, Fragebogen für Arbeiter, 1880. Ebenfalls ein Pionierwerk der kritischen empirischen Sozialforschung. Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2010 um 20.36 Uhr geändert. Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC BY SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden